Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zu der letzten Vorlesung im Jahr 2014 begrüßen und zu unserem heutigen Vortrag von Anna Tuschling. Anna Tuschling hat mich gebeten, die Vorstellung so kurz wie möglich zu machen. Ich versuche, seitdem ich hier in Bochum bin, jede Bitte Anna von ihren Lippen abzulesen. Nur diese Bitte kann ich natürlich nicht erfüllen. Anna Tuschling wird natürlich vorgestellt wie jeder andere und jede andere hier in dieser Ringvorlesung. Anna Tuschling studierte Germanistik und Psychologie an den Universitäten Marburg, Trier und Bremen und schloss im Fach Psychologie mit einer Diplomarbeit an der Universität Bremen ab. Sie war dann im Jahr 2006 Visiting Scholar am German Department der NYU, also der New York University. Von 2006 bis 2009 war sie Assistentin für Medienwissenschaft an der Universität Basel. Und das war auch die Zeit, in der ich Anna glücklicherweise zum ersten Mal beim Session Workshop in Basel kennenlernen durfte. In dieser Zeit, also 2009, promovierte sie eben in Basel mit einer Arbeit über Klatsch im Chat. 2010 folgte dann ein Gastaufenthalt an der Humboldt-Universität zu Berlin mit einem Stipendium für fortgeschrittene Forschende des Schweizer Nationalfonds. Im April 2010 erfolgte etwas sehr Glückliches für Bochum, nämlich Anna Tuschling nahm den Ruf auf die Juniorprofessur für Medien und anthropologisches Wissen eben hier an, und zwar genauer am MRG Räume anthropologischen Wissens. Im Jahr 2012 war sie Visiting Research Fellow am Department of German an der Princeton University, und im Jahr 2013 folgte die positive Evaluierung hier in Bochum auf der Juniprofessur. Und in diesem Semester, das heißt Wintersemester 2014-2015, vertritt sie Stefan Rieger auf der Professur Mediengeschichte und Kommunikationstheorie. Aus der Vielzahl der Publikationen will ich lediglich einige erwähnen, nämlich die schon erwähnte Promotion, die im Buchform den Titel trug: Klatsch im Chat, Kreuztheorie des Dritten im Zeitalter elektronischer Kommunikation, erschienen im Transkriptverlag Bielefeld 2009. Und falls einige unter Ihnen sind, die sich für Störungsfiguren wie etwa den Troll im Chat interessieren, kann ich Ihnen nur dieses Buch und das Kapitel über den Troll in dem Buch sehr ans Herzen legen. Von den Herausgaben will ich zwei erwähnen, nämlich die Herausgabe Medias in Res, kulturwissenschaftliche Positionen der Medienforschung. Das war eine sehr große Tagung damals in Basel, von der es auch Videoaufzeichnungen gibt, wenn Sie die Beiträge auch online gucken wollen. Dieser Sammelband wurde zusammen herausgegeben mit Till Heilmann und Anne von der Heiden, Transkript 2011, und ein unlängst erschienener Sammelband mit dem Titel Orte des Denkens, mediale Räume, erschienen bei Van den Hoek und Rupprecht 2013, zusammen mit Insa Hertel, Sonja Witte und Christina Kirchhoff. Zwei Artikel will ich noch erwähnen, und zwar einerseits ein Artikel, den ich mit sehr großem Interesse gelesen habe und den wir auch einmal zusammen in einem Seminar hier in Bochum diskutieren konnten, nämlich Historisches, Technisches und Mediales a priori, die Nachträglichkeit der Medien, erschienen in dem Sammelband Programm, Klammer auf, E, Klammer geschlossen, der Medien, erstes medienwissenschaftliches DFG-Symposium, erschienen im Akademieverlag 2013, und ganz frisch, kann man richtig sagen, ein Handbucheintrag, der, glaube ich, auch deine Erkenntnisinteressen nochmal in Form eines Handbuchartikels richtig manifestiert, nämlich Psychoanalytische Medientheorien, erschienen im Handbuch Medienwissenschaft, herausgegeben von Jens Schröter, erschienen 2014 im Metzler Verlag. Soweit die Vorstellung. Wir freuen uns sehr auf deinen heutigen Vortrag, der den Titel trägt, Sie sehen es auch hinter mir, vom Gerät zum Gefährten, Computer aus medienanthropologischer Sicht.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung. lieber Rupert. Und ja, ich freue mich auch sehr, hier sprechen zu können und lade Sie ein, mit mir nachzudenken über die Bewegung der Computer vom Gerät hin zum Gefährten. Oder es wäre dann auch die Frage, ob wir diese Bewegung so beschreiben wollen und diese Bewegung so mitmachen. Diese Vortragsreihe widmet sich ja auch den Forschungsthemen, auch den aktuellen Forschungsthemen der Institutsmitglieder und Vortragenden. Und an den vorgetragenen Themen sollen dann zugleich auch unsere Positionen deutlich werden, die der Reihe den Titel geben. Mein Thema werden hier eigentlich im Kern digitale Medien sein und ihr Einsatz dann vor allem in bestimmten wissenschaftlichen Kontexten. Die Position, so habe ich das auch im Untertitel festgehalten, lässt sich dann erstmal als medienanthropologische bezeichnen. Was ich hier mache, ist mit Ihnen gemeinsam einen Blick in meine Forschung im Rahmen der Mercator-Forschergruppe Räume anthropologischen Wissens zu tun. Und ich lege Ihnen hier nichts mehr, aber vielleicht auch nichts weniger als eine Art Werkstattbericht vor, der also zwar schon Formen von Überlegungen enthält, die aber noch nicht festgefügt sind. Mein Vortrag trägt den Titel Vom Gerät zum Gefährten, Computer aus medienanthropologischer Sicht. Und ich wiederhole das, weil ich Sie bitten möchte, genau hinzuhören, denn ich werde sehr viel mit diesem Titel arbeiten. Er scheint nämlich erstmal so eindeutig zu sein und dennoch ist genau das Gegenteil der Fall. Ich werde Ihnen nämlich in drei Schritten zu begründen versuchen, warum der Titel meines Vortrags Vom Gerät zum Gefährten alles andere als eindeutig ist. Und ich werde dabei sogar behaupten, dass man ihn als regelrecht falsch bezeichnen kann. Und dass er dennoch zutrifft, aber eben anders als vermutet. Meine Ausführungen gliedern sich entsprechend in die folgenden Schritte oder Abschnitte. Ich beginne mit einer Überlegung zu Companions for Life und gehe dabei zunächst darauf ein, wie die Mehrheit der Hörerinnen und Hörer den Titel wahrscheinlich zunächst begreift. Wie ich vermute, nämlich als Ausdruck der aktuellen Medienerfahrung. Hiernach würde die Computerentwicklung dominant als eine Entwicklung vom frühen Gerät hin zum aktuellen digitalen Gefährten verstanden werden. Und im Zuge des 20. Jahrhunderts hätten wir dann eine Beschreibung von den umfänglichen Geräten und wahrhaften Kolossen, dann eine Entwicklung hin zu den kompakten Personal Computern, um nun die geschmeidigen digitalen Gefährten oder Life-Companions zu betrachten, die anstelle vielleicht von Talismanen oder vielleicht auch von Rosenkränzen in unseren Taschen verschwinden. Digitalmedien sind zu unseren Gefährten geworden, zu unseren Life-Companions oder auch zu unseren Companions for Life. Suggeriert wird damit eine große Nähe zwischen uns und den ständig optimierten digitalen Objekten, die alle anderen Beziehungen mitstrukturieren und modellieren. Die Beziehung zum digitalen Gefährten überdauert vielleicht sogar unsere übrigen Beziehungen, die zu einem Miteinander von Lebensabschnittsgefährten werden. So zumindest die häufige Imagination und die Logik der Wunschökonomie. Ich werde Sie vielleicht ein Stück weit enttäuschen, wenn ich diese Erzählung hier nicht ungebrochen fortsetze. In meinem zweiten Punkt gehe ich dann auf die Frage ein, Companions or Techniques. Ich werde hierbei kurz die Gründe diskutieren, weshalb es aus technischer, aber auch aus medientheoretischer Sicht problematisch und geradezu falsch sein kann, die Entwicklung des Computers als eine fortschreitende Anschmiegung an den menschlichen Nutzer zu beschreiben. Ich möchte hierbei jedoch nicht allzu sehr auf eine bereits deutlich artikulierte Anthropozentrismuskritik eingehen, sondern eher schlaglichartig Positionen unter anderem bei Gilles Deleuze benennen, die Maschinen und Techniken gewissermaßen als Partner konzipieren und konzipieren wollen, ohne eine Strategie der Anthropomorphisierung oder Vermenschlichung der Maschine zu verfolgen. Im Gegenteil ist es bei Deleuze so, dass der Mensch aus gesellschaftlichen Gründen ab einem bestimmten Zeitpunkt selbst immer schon Maschine ist. Abschließend stelle ich Ihnen dann die Companion Technology vor. Und zwar werde ich hier nämlich sehr handfest argumentieren, dass der im Titel geschlagene Bogen trotz aller Bedenken und Einwände konkrete Medienentwicklung sehr gut zu beschreiben vermag, weil sich gerade eine sogenannte Companion Technology entwickelt. Wir sehen in den letzten Jahren tatsächlich eine sehr große Dynamik im Bereich der Schnittstellenentwicklung oder auch der sogenannten intelligenten Interaktionen. Also hier finden wir so ein ganzes Bündel an Metaphern, das ich Ihnen dann noch näher vorstelle. Die Überschrift, die ich hier wähle, ist die der Companion Technology. Companion Technology, so das Versprechen, soll sich auf ihre verschiedenen Bediener oder Nutzer mit ihrem jeweiligen Können, aber gerade auch mit ihrer jeweiligen Affektlage einstellen. Ich komme jetzt zu meinem ersten Punkt, den Companions for Life. Und meinen weiteren Überlegungen zu digitalen Medien als sozusagen digitalen Companions stelle ich eine kleine Charakteristik des Gefährten voran oder auch der Gefährtin natürlich. Die letzte Zeit sieht eine relative Konjunktur des Gefährten. Auch wenn ich das nicht überbewerten würde, so ist dennoch festzuhalten, dass wir zum Beispiel bei der Wissenschaftshistorikerin Donna Haraway natürlich die Companion Species sehen, aber eben auch die Gefährten in der Verfilmung von Peter Jacksons, also von der Tolkien-Trilogie, Peter Jacksons Film, an prominenter Stelle und in verschiedenen Kontexten ist derzeit von Companions die Rede. Und Sie sehen schon, eigentlich verhandeln wir hier mit den Gefährten eine Übersetzung. Denn in den betrachteten Kontexten treffen wir natürlich zunächst einmal den englischen Ausdruck, auch in der Companion Technology. Und ich habe mich für die Übersetzung des Gefährten oder der Gefährtin entschieden. Companion wird im Castles Dictionary, aber auch mit anderen möglichen Übersetzungen geführt. Neben der Gefährtin noch natürlich Gesellschafter, Begleiter, aber auch Kamerad, Genosse und das Seitenstück oder das Gegenstück von etwas. Dies passt sehr gut zur Liebesbeziehung, die ja historisch ab einem bestimmten Zeitpunkt zu einer Einheit von liebenden Gefährten geworden ist. Liebe war offensichtlich ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr Leidenschaft alleine, sondern Leidenschaft vereint mit einer exklusiven Gefährtenschaft zu zweit. Gerade die Romane der großen britischen Romanciers legen Zeugnis davon ab, wie präsent in dieser Zeit bereits die Rede der Companions war. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist diesmal nicht die von Rosie Braidotti so sehr verehrte George Eliot, sondern die schattenhafte Emily Bronte. Ihr einziger Roman, Wuthering Heights, erwähnt allerlei Companions in ganz verschiedenen Kontexten. Und einer ersten freilich vorläufigen Recherche nach hat die Rede von den Companions in Wuthering Heights, diesem Inbegriff des englischen Liebesromans, sogar den Vorsprung vor den Lovers. Hier ein Beispiel. Einer der Ich-Erzähler in Wuthering Heights, da gibt es mehrere, Mr. Lockwood, rät dem überlebenden Spross der Familie Earnshaw, um deren Geschicke das Buch sich dreht, er solle sich mit seiner Cousine anfreunden. Die Cousine und der Angesprochene in diesem Zitat werden am Schluss dann auch das verbleibende Paar. You should be friends with your cousin, Mr. Hareton. It would do you a great deal of good. It would make you another man to have her for a companion. A companion, he cried, when she hates me and does not think me fit to wipe her shoon. Nay, if it made me a king, I'd not be scorned for seeking her goodwill any more. Also, der junge Mann, der übrigens ein Analphabet ist, lehnt es also ab, zu versuchen, der Frau, die er dann später zur Begleiterin haben wird, zur Gefährtin, als Gefährtin gewinnen wird, er lehnt es ab, sich gut mit ihr zu stellen, weil er das so einschätzt, dass sie ihn nicht dafür wert halten würde, ihm die Schuhe zu putzen. Schuhen ist hier ein altes Wort für Schuhe. Emily Bronte und ihre drei Geschwister sind in den einsamen Mooren Yorkshires als Halbwaisen aufgewachsen und mussten einander Freunde, Begleiter und Gefährten sein. Arno Schmidt, der ein herrliches Hörspiel über die Brontes gemacht hat, ist übrigens der Ansicht, dass Emily Brontes gesamtes Schaffen einen Teil des fortgesetzten Gedankenspiels des Erzähl- und Traumreiches Gondal ist. Meines Erachtens wäre es tatsächlich zu prüfen, ob die Brontes nicht die ersten Rollenspieler der Welt sind. Emily erzählte sich mit ihren zwei Schwestern und ihrem Bruder über die meisten Phasen ihres 30-jährigen Lebens hinweg von den beiden Großreichen Angria und Gondal. In Angria und Gondal wurden mit verteilten Rollen Kriege erzählt, Lieben gelebt, Parlamente besetzt, Länder geführt und Zeitungen ediert. Die vier Netzwerke schrieben dafür in winziger Schrift auf alles, was ihnen an Heften zugänglich war und der Überlieferung nach manchmal sogar auf die Tapeten. Doch zurück zu unserer kleinen Charakteristik der Companions, bevor wir uns wieder mit voller Aufmerksamkeit den Computern zuwenden. Es geht mir hier keinesfalls um eine abschließende Charakterisierung, auch kann es hier nicht der Anspruch sein, eine genügende Erwähnung der berühmten Gefährten oder Gefährtenschaften der Kulturgeschichte anzustreben. Das Verhältnis von Gefährten ist mitunter ein sehr unauffälliges. Gefährten bewegen sich ein Stück weit gemeinsam durch den Raum oder begleiten sich eine Weile lang durch die Zeit. Sie stellen sich aufeinander ein und teilen das Hier und Jetzt. Die Art ihrer Gemeinschaft ist gewohnheitsmäßig nah, aber zugleich weniger direkt und zugewandt als die aktive Freundschaft. Sie sind darum zugleich weniger und mehr als enge Freunde und manchmal auch weniger und mehr als Geliebte und Partner. Das deutsche Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm betont die Herkunft des Gefährten aus dem Pfadgenossen. Diese Herkunft erinnert an die notwendige Gemeinschaft, die Gefährten verbinden kann. Wir sehen hier Robinson Crusoe und Freitag. Diese Notwendigkeit ist besonders bei Kampfgefährten, aber auch bei Reisegefährten augenfällig. Die Beziehung von Gefährten muss jedoch nicht hierarchiefrei sein. Sie können übrigens natürlich selbstverständlich auch gleichen Geschlecht sein. Wir sehen Anna Freud und ihre Lebensgefährtin Dorothy Burlingham. Das große gleichgeschlechtliche Paar der frühen Psychoanalyse. Und Gefährten können auch gemeinsam arbeiten wie Holmes und Watson. Oder sie können verschiedenen Geschlechts natürlich sein, wie eben die Liebespaare der Brontes. Außerdem können Gefährten mehrere Personen sein, wie die berühmten drei Musketiere. Gefährten offerieren einander eine beiläufige, selbstverständliche Gemeinschaft, wenn nicht gar eine unhinterfragte und im besten Falle entspannte Gesellschaft. In dieser Hinsicht bricht der technische Gefährte mit vorhergehenden Mustern. Lange Zeit wurden Beziehungen zur Technik mit viel Leidenschaft gepflegt, die von totaler Hingabe der versessenen Nerds bis zu unüberwindlicher Abneigung reichte. Auch der narzisstische Gadget-Lover bei Marshall McLuhan weist auf die große Nähe von Technik und Begehren hin. Sollte sich diese Leidenschaftlichkeit nun in Richtung einer hingenommenen Gefährtenschaft gewandelt haben? Eine Geschichte des Computers aus medienanthropologischer Sicht ließe sich, so fasse ich vorläufig zusammen, scheinbar leicht als eine einzige Entwicklung vom Gerät hin zum Gefährten schreiben. Aus den behäbigen Riesenrechnern der ersten Stunde sind eben unsere kleinen Begleiter geworden. Sie erinnern sich an den Mark One, den ich mir mit einigen von Ihnen auch dezidiert angeguckt habe, der in den 1980er Jahren dem Medium PC wich, wie Heidi Schellhofer und Wolfgang Keuys betonen. Der Laptop, der den PC ablöste, wird gefolgt vom Tablet, der wiederum vom Smartphone ersetzt wird. Und nun kommen wir zum unsichtbaren Embedded Computing und sehen die Apple Watch. Die Entwicklung des Computers würde aus dieser Sicht zielstrebig eine Geschichte der scheinbaren Annäherung des Menschen an seine Technik nahelegen, beziehungsweise vice versa. Doch es ist nicht diese eindrückliche Entwicklung des Computers und seiner Miniaturisierung, die ich als eine Geschichte beschreiben möchte, bei der der Computer dem Menschen immer dienstbarer wurde. Computer haben sich nicht einfach in Größe, Format und Funktion dem menschlichen Nutzer angepasst, sich als Gefährten sozusagen gefällig gemacht und sich an den menschlichen Leib geschmiegt. Es ist also nicht Ziel einer Erfolgsgeschichte, sozusagen der Ausweitung des Menschen durch universelle Gadgets zu schreiben, genauso wenig wie eine Geschichte der Entfremdung und des Ersatzes des Menschen durch die Technik hier am Platze ist. Digitale Medien sind vielmehr, so möchte ich betonen, vielgestaltig und sie sind geradezu Gestaltwandler. Heute existieren übrigens genauso wie diese Live-Companions immer noch die großen Supercomputer, die mit ihrer raumgreifenden Gestalt den ersten Rechnern vergleichbar sind. Insofern wäre die Linie von den Geräten zum Gefährten sowieso immer nur ein Ausschnitt aus der Computerentwicklung. Was Sie hier sehen, ist der Blue Gene in der Reihe P von IBM. Companions or Technology. Computer sind also Gestaltwandler. Und gerade auch Menschen, nämlich rechnende Frauen, sind lange Zeit als Computer bezeichnet worden, wie Wolfgang Hagen feststellt. Vor diesem Hintergrund, das war mein zweiter Punkt immer schon, ist es von vornherein falsch zu sagen, die Computerentwicklung würde von einem Gerät, einem uns fremden, gegenüberstehenden Gerät hin zu diesem kleinen Gadget sich fortsetzen. Lassen wir uns aber einen Moment auf den Gedanken ein und fragen uns, kommen Computer dem individuellen menschlichen Körper immer näher? Und müssen wir Computergeschichte deshalb auch medienanthropologisch schreiben? Was wäre dann aber Medienanthropologie? Die klassische medienanthropologische Figur, auf die erste dezidierte Technikphilosophie zurückgeht, legte Ernst Kapp 1877 mit seinen Grundlinien einer Philosophie der Technik vor. Und ich kann hier sehr gut an den Vortrag von Hanna Engelmeier in der letzten Woche anschließen. Ernst Kapp hat eine explizit anthropozentrische Medien- bzw. Technikphilosophie betrieben. Und von ihm stammen all die Beispiele, die sie im Feld der Medienforschung auch immer wieder sehen. Also der Vergleich von Gerätschaften wie dem Becher mit der aufgehaltenen Hand, dem Verständnis der Axt als Verlängerung des Armes. Das, was sich dann im 20. Jahrhundert als sozusagen Extensions of Man, als Ausweitung des Menschen durchgesetzt hat in der Medienbetrachtung, etwa Marshall McLuhans. Das entstammt den Kerngedanken nach dieser ersten Technikphilosophie von Ernst Kapp. Und das möchte ich nochmal ganz klar festhalten, Ernst Kapp wird sehr häufig als eine Technikphilosophie, nämlich der Gestalt, verstanden. Das liegt auch erstmal nahe, wenn ich mir diese klassischen Beispiele ansehe, mit der Axt als Verlängerung des Armes und so weiter und so fort. Das ist hier sozusagen tatsächlich sehr, sehr konkret und sehr, sehr faktisch um eine Ausweitung und Verlängerung der menschlichen Gestalt geht. Die Kritik folgte dann auch auf dem Fuß, die Kritik an der klassischen Medienanthropologie, weil ich damit sehr schnell an Grenzen stoße, wenn ich jede Medienentwicklung von vornherein anthropomorph verstehe. Das klassische Beispiel dieser Kritik ist immer das Rad. Für das Rad gibt es keine Analogie in der Natur, und noch Friedrich Kittler führt diese klassische Kritik in seiner Geschichte der Kulturwissenschaften mit Hug und Recht natürlich auch an. Das Programm der Medienanthropologie führt Ernst Kapp aber in sehr bestimmter Form ein. Ich zitiere: Zunächst wird durch unbestreitbare Tatsachen nachgewiesen, so das Programm der Technikphilosophie, dass der Mensch unbewusst Form, Funktionsbeziehung und Normalverhältnis seiner leiblichen Gliederung auf die Werke seiner Hand überträgt und dass er dieser ihre analogen Beziehung zu ihm selbst erst hinterher sich bewusst wird. Das ist sozusagen das Programm der Technikphilosophie bei Ernst Kapp. Und in letzter Zeit, so hat Hannah Engelmeier das auch zu Recht hervorgehoben, ist der Zusammenhang von Ernst Kapp mit der antiken Naturphilosophie, der etwa von Leander Scholz sehr stark hervorgehoben worden. Ich würde etwas anderes an Kapp noch für unabgegolten haben, nämlich, dass er hier nicht nur eine Theorie der Gestalt vorlegt, sondern eine Theorie der Gliederung. Ich glaube nicht, dass man die Kritik an Ernst Kapp übergehen kann. Ich glaube aber wohl, dass Ernst Kapp komplexer zu lesen ist, wenn man sich auf diese Idee einlässt, dass er hier tatsächlich Funktionsverhältnissen und sowas wie mathematische Ästhetiken auch an diesen technischen Verhältnissen ablesen will. Und das ist tatsächlich so, weil er als eine der wesentlichen Bezugsgrößen auch der antiken Theorie hat, aber das ist nämlich Vitruv, ein Architekturtheoretiker, der seine Architekturtheorie auf dem sogenannten goldenen Schnitt aufgebaut hat. Und Ernst Kapp widmet diesen Überlegungen zu mathematischen Verhältnissen denn auch ein ganzes Kapitel in seinem Buch. Den zweiten Punkt, den ich an Kapp für erwähnenswert halte, das ist, dass er hier eine Theorie des Unbewussten vorlegt. Und es ist tatsächlich so, dass meines Erachtens Kapp zu lesen ist als eine Anwendung, und zwar eine Anwendung auf die Technik der Theorie des Unbewussten oder Philosophie des Unbewussten von Eduard von Hartmann. Eduard von Hartmann hat schon in den 1860er Jahren eine ganze Philosophie des Unbewussten vorgelegt, einen unglaublich breiten Begriff des Unbewussten, der von allen Leuten, die Rang und Namen hat, kritisiert worden ist. Nietzsche ist angerannt gegen diese Philosophie des Unbewussten von Hartmanns. Und ich glaube, dass Ernst Kapp eine sehr spezifische Übersetzung von Eduard von Hartmanns Philosophie in den Bereich der Technik darstellt. Ich würde das unter anderem damit begründen, dass Kapp tatsächlich auch ein ganzes Kapitel zum Unbewussten in seinen Grundlinien enthalten hat. Und an allen Ecken und Enden das stark macht, was Sie hier auch in dem Zitat zu Beginn schon haben, dass nämlich diese Ausweitungsbewegung in Richtung Technik unbewusster Form. Als weiteren Einfluss natürlich in diesem Konzept des Unbewussten bei Kapp ist der problematische Karl Karos. Aber diese beiden, Karl Karos und Eduard von Hartmann, hinterlassen einen unglaublichen Eindruck in dieser frühen Technikphilosophie. Was ich auch noch anfügen will, ist, dass Kapp einen sehr eigentümlichen Begriff des Selbst vorschlägt. Hier kommt es noch klein geschrieben daher, aber das Selbst, das ist bei ihm wirklich ganz, ganz zentral, und zwar das Selbst bestimmt er nach der Ableitung des Wortes von si liber, das heißt Leib und Leben. Also es ist sozusagen ein Selbstbegriff, der versucht hier auch sowas wie ein materialistisches Programm mitzubringen, und ich finde das gar nicht so uninteressant, gerade wenn man sich die ganzen Begriffe des Quantified Self anguckt, die Diskussion um die Selbsttechnologie oder natürlich auch die Tendenz der Psychologie hin zu einer Selbstpsychologie bei Heinz Koth im 20. Jahrhundert, wo wir ein aufflammendes Selbst sehen. Und Ernst Kapp hat hier eine sehr kleine, aber wie ich finde doch auch sehr feine Theorie des Selbst. Nun kommen wir aber zurück zu unserer Einordnung der Medienanthropologie in die Überlegungen zum Gefährten. Ich habe vorhin gesagt, vielleicht kann man jetzt also auch diese Reformulierung von Technikbeziehungen als Beziehung von Gefährten als Entspannung veranschlagen, in dem Sinne, dass wir nicht mehr so einen großen Technik sozusagen Positivismus haben oder eine Euphorie auf Seiten der Technik nutzen oder eine totale Ablehnung, sondern wir haben jetzt eine Gefährtenschaft. Dagegen könnte man natürlich auch argumentieren und sagen, technische Gefährten ersetzen nun eben die menschlichen Gefährten. Die Wissenschaftsforscherin, also die große führende Grande Dame in den Science and Technology Studies, Lucy Suchman, hält natürlich einfach lapidar fest, Artifacts, also Artefakte, begleiten uns, accompany us. Dagegen aber zum Beispiel Sherry Turkle, die in den 90er Jahren noch alle Spielereien des Cyberspace voll begrüßte und von einem Second Self sprach, hat in ihrem jüngsten Buch eine medienpessimistische Wende genommen und nennt es Alone Together und spricht jetzt von unserer Zeit als der großen Illusion der Gefährtenschaft, einer Illusion of Companionship. Dagegen könnte man dann erstmal sagen, dass sowas wie die Objektbeziehungstheorie oder die Psychoanalyse da nüchterner vorgehen würden und sagen würden, Beziehungen zu Dingen gehen auf bestimmte Weise sowieso den Beziehungen zu den Menschen voraus. Wenn ich mir zum Beispiel Teddys angucke oder die Übergangsobjekte, mag das vielleicht erstmal kurios erscheinen. Wenn ich das in diese Überlegungen einreihe, ist es das aber gar nicht. Und auch Friedrich Kittler gesteht zu, dass tatsächlich auch Medien als die anderen in der kindlichen Entwicklung fungieren können. Also Menschen sowieso immer schon eine Gefährtenschaft mit den Dingen in ihrer Entwicklung aufbauen. Wenn ich also sage, Teddy und Tamagotchi sind eh immer schon quasi die Dinggefährten, was wäre dann aber sozusagen neu an den digitalen Gefährten? Vielleicht sind sie das ja auch gar nicht so sehr. Das können wir abschließend gerne diskutieren. Ich möchte den zweiten Punkt jetzt abschließen zu Companions or Technologies und Ihnen noch eine etwas fundiertere Begrifflichkeit, die Sie auch sicher alle kennen, an die Hand geben, nämlich von Gilles Deleuze und Guattari. Und würde vorschlagen, auch diese Positionen als sozusagen beste Analyseinstrumente und Vorgriffe auf die Diskussion um digitale Gefährten geben. Ich zitiere diese berühmte Passage nicht aus dem Anti-Ödipus, nicht vom metaphorischen Gebrauch des Wortes Maschine gehen wir aus, sondern von einer unklaren Hypothese über ihre Entstehung, der Art und Weise, wie beliebige Elemente durch Rekursion und Kommunikation dazu gebracht werden, Maschine zu sein, der Existenz eines Maschinenfühlums, was hier bei Deleuze und Guattari eben auch immer schon eine bestimmte Konstellation, ein Zusammenspannen durchaus auch von Menschen und Techniken oder aber auch von Menschen und Menschen ist, wie zum Beispiel in der antiken Kriegsführung. Ich zitiere Deleuze und Guattari weiter, wir brauchen das noch. Die Ergonomie kommt dieser Betrachtungsweise entgegen, wenn sie das allgemeine Problem nicht mehr in Begriffen von Anpassung oder Ersetzung, also Anpassung des Menschen an die Maschine, also das Anschmiegen oder Ersetzung des Menschen durch die Maschine, sondern in Begriffen rekursiver Kommunikation in Mensch-Maschine-Systemen formuliert. Also hätten wir hier sozusagen eine Möglichkeit, auch das auf die digitalen Gefährten stoßen zu lassen. Und wir haben dann, ich bin da noch nicht entschieden, inwieweit wir wirklich auch mit den digitalen Gefährten dann etwas hätten, was sozusagen ein Zwischending zwischen einer anthropomorphisierten Technikkonstellation und einem menschlich-maschinischen Gegenüber wäre. Also ob man sozusagen mit einer Gefährtenbegrifflichkeit einen Begriff jenseits der Anthropomorphisierung gewinnt. In jedem Fall aber so halten Deleuze Guattari fest, und das ist natürlich auch gegen Kapp gemünzt, können wir hier weder diese Figur der Anpassung noch die der Ersetzung beibehalten. Ich komme jetzt zur Vorstellung der konkreten Companion Technology. Die Beschreibung der Computerentwicklung als eine Entwicklung von Geräten hinzu Gefährten trifft nämlich, wie gesagt, auf jeden Fall zu, wenn wir die jetzige Technikentwicklung betrachten. Und die Companion Technology steckt zwar in den Kinderschuhen, ist aber eben im Rahmen experimenteller Computerentwicklung bereits vielfach vorhanden. Die Companion Technology verspricht dabei, dass Maschinen nicht mehr nur personalized sind oder customized, was wir alle schon kennen, sondern wirklich strikt individuell. Dass sie sich also auf Vermögen, Geschmack, Stimmung ihrer jeweiligen Nutzer einstellen können sollen, um sie, wie gesagt, um so eine Art Partner von diesen Nutzern zu werden. Und an dieser Stelle bitte ich Sie, das erstmal hinzunehmen und die Frage zurückzustellen, was davon bereits realisiert ist, in welcher Form das realisiert werden kann, weil das gar nicht so sehr im Mittelpunkt meines Interesses steht. Wenn wir jetzige Computerentwicklung betrachten, dann können wir eigentlich mindestens drei ganz große, sozusagen brodelnde Töpfe ausmachen. Das eine ist ein Verschwinden des Digitalen. Sie haben vielleicht alle auch schon mal Nicholas Negroponte's Manifest Beyond the Digital gelesen, wo es darum geht, dass im Embedded Computing eigentlich das, was wir gewohnt sind, mit digitalen Medien zu assoziieren, verschwindet. Wir haben also eigentlich wieder die Geräteoberfläche, also beispielhaft eben Haushaltsgeräte, Waschmaschinen, mit denen wir genauso umgehen können wie mit absolut nicht elektronisch ausgerüsteten Geräten. Aber die Maschine tut dann eben sogar vernetzt ganz viel, sie berechnet das Gewicht, sie rechnet das Wasser aus und so weiter und so fort. Sie wissen darum. Also wir haben das Embedded Computing, ein Verschwinden des Digitalen gewissermaßen. Dann haben wir einen Bereich, den haben wir heute im Seminar auch schon mal so kurz angetickt. Wir haben eine unglaubliche Entwicklung im Bereich von Biologie und Informationstechnologie. Unsere Geschwistergruppe in der Mercator Forschergruppenstruktur, die kümmern sich um Architekturen des Gedächtnisses. Und unsere Kolleginnen und Kollegen da interessieren sich ganz stark für Optogenetics. Optogenetics, wenn ich das mal so salopp sagen darf, ist eigentlich ein gefundenes Fressen für Kulturwissenschaftlerinnen, weil das ein experimentelles Verfahren ist, neuronale Schalter in lebenden Organismus zu implantieren. Man hat aus lichtsensitiven Algen Zellstrukturen gewinnen können, die man per genetischer Manipulation inzwischen auch höheren Lebewesen wie Ratten implantieren kann, beziehungsweise durch genetische Manipulation in den Versuchstieren erzeugen kann. Und dann verfügen diese Tiere über lichtsensitive Schalter in ihren neuronalen Netzwerken. Und ich kann dann im experimentellen Setting sozusagen so eine neuronale Reaktion anschalten. Das heißt auch Schalter. Also wir haben das Embedded Computing, wir haben unglaubliche Turbulenzen in dem Bereich lebender organischer Materie und wir haben etwas, was ich jetzt gleich näher mit Ihnen angucken will, was unter den Schlagworten Companion Technology, Intelligent Interaction und Affective Computing läuft. Ich würde da ehrlich gesagt gar nicht so große Unterschiede machen zwischen Companion Technology, Intelligent Interaction und Affective Computing. Und vielleicht noch vorab dann zu meinem Vorgehen in dieser Forschung. Ich profitiere bei der Forschung sehr von meinem Hintergrund in der Psychologie, den Rupert Gardner ja auch erwähnt hat, weil ich dafür verschiedene Publikationsorgane beobachte, die IEEE, Publikationen, aber auch in der Psychologie, die Zeitschriften im Bereich der Emotionsforschung beispielsweise. Und ich Ihnen jetzt sozusagen aus meinen Funden etwas vorstellen will. Und das Erste, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist ein Film der Companion Technology aus der Forschung an deutschen Universitäten vorstellt. Ich möchte dazu nur vorab sagen, also sozusagen als Handreichung für das Schauen, dass wir es hier mit einem Wissenschaftsfilm zu tun haben, der aber nicht für den innerwissenschaftlichen Gebrauch ist, sondern der Wissenschaftskommunikation dient. Deswegen sind bestimmte Dinge auch sehr, man könnte es ein bisschen wenig neutral ausdrücken, popularisiert. Das ist ganz toll, weil wir werden uns dann gleich noch einen Wissenschaftsfilm aus dem angloamerikanischen Raum ansehen und man kann so ein bisschen eine Studie in den unterschiedlichen Stilrichtungen machen, weil die deutschen Wissenschaftsfilme in Flowcharts verliebt sind. Also jetzt stelle ich Ihnen hier die Companion Technology vor.
Scientists at Ulm University, the University of Magdeburg, and the Leibniz Institute for Neurobiology are developing a companion technology in order to enable a new generation of technical systems. In the future, many technical systems will be companion systems, competent assistants which provide their functionality in a completely individualized way. They adapt to a user's capabilities, preferences, requirements, and current needs, and take into account both the emotional state and the situation of the individual user. For instance, the user does not have to learn how to operate a system. Instead, the companion technology enables the system to adapt itself to distinct users. To illustrate our technology, we are going to have a look at the research lab of Ulm University. Here, we demonstrate a prototypical companion system. In our example, two users, Pascal and Frank, have the task to install their home theater. They have differing levels of knowledge, and thus, the companion system behaves accordingly. What are the required components of a companion system, and how do they interact with each other? The users interact with the companion system via the user interface and a set of sensors. A companion system is a knowledge-based system and comprises planning and plan execution, the dialogue management, and the interaction management.
Ich würde da jetzt einfach mit einem Filmzitat kontern, das ganz kurz ist und wo ich Sie bitten würde, sich das Companion System als genau den umgekehrten Vorgang von dem vorzustellen, was gezeigt wird. Sie werden das Beispiel kennen. Wir haben es hier, also ich mache ein Filmzitat als Reverse Companion. Genau.
Can you fly that thing?
Not yet.
Operator.
Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry.
Let's go.
Also, das Companion System wäre, wie gesagt, das Gegenteil. Also, der Helikopter bzw. das Computersystem würde sozusagen das Wissen der zukünftigen Nutzerin absaugen, sich das Wissen, den Zustand dieser Person downloaden und dann entsprechend funktionieren. So zumindest das Versprechen der Companion Technology. Angesichts der Zeit werde ich jetzt ein bisschen springen und werde Ihnen direkt den zweiten Wissenschaftsfilm aus dem aus dem englischen Sprachraum vorstellen. Das ist dann ein Beispiel aus dem sogenannten Affective Computing. Und dieses Affective Computing hat genau das analoge Programm, sozusagen Computer über Sensoren natürlich. Also in diesen Systemen sind die Sensoren von überragender Bedeutung. Also über Sensoren soll der Affektzustand der Nutzer dem Computer zugänglich gemacht werden. Und ich kann das hier nur ganz kurz anreißen. In diese Schnittstellenentwicklung geht sozusagen das gesamte Bildwissen der letzten 150 Jahre ein. Hier haben Sie die ersten medizinischen Fotografien von Duchenne de Boulogne und auf Basis dieser Fotografien erstellte Affektdarstellungen bei Charles Darwin. Und es ist tatsächlich so, dass die Emotionskonzepte, die im Affective Computing eingesetzt werden, relativ direkt auch auf diese frühen Bilddarstellungen zurückgreifen, nämlich über die psychologischen Theorien des 20. Jahrhunderts, die sich dezidiert auf diese experimentellen Ansätze des 19. Jahrhunderts stützen. Wir haben also sozusagen eine große Tradition und eine sich ständig optimierende Forschung im Bereich des Fazialen, aber natürlich auch des Gestischen, des gesamten Bewegungsablaufs und auch des Auditiven. Und all diese humanwissenschaftlichen Wissensbestände kommen nun in diese Computerentwicklung rein, werden da sozusagen in Anschlag gebracht. Und das ist auch genau der Punkt, auf den es mir hier ankommt. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Jetzt schauen wir uns den Emotional Computer gleich an. Das ist auch ein Wissenschaftsfilm. Als Handreichung dafür vorweg, lassen Sie sich bitte nicht von den Vokabeln, den vollmundigen Phrasierungen zu sehr bezaubern. Also Peter Robinson, mit dem ich auch im Mailkontakt war, behauptet, der Computer könne seine Gedanken lesen und ihn verstehen. Und wir haben am Schluss des Videos ein wunderbares Beispiel für das sogenannte Uncanny Valley. Das möchte ich auch noch Ihnen hereingeben. Das Uncanny Valley ist eine Bezeichnung für die Darstellung von Menschen, wo man in der Avatar-Entwicklung die Erfahrung gemacht hat, dass es eine graduelle Anerkennung des Dargestellten als menschlich gibt. Und irgendwann bricht das ein, wenn das zu nah am Menschen, aber noch nicht menschlich ist. Beispiele hierfür sind Zombies, aber eben auch dieser wunderbare Computer, den wir gleich sehen, ist ein ganz entzückendes Beispiel für ein Uncanny Valley.
Please drive to highlighted route.
Oh no, look, it's blocked up there.
Recalculating. Continue 0.3 miles, then turn left.
the bollards. Now what, clever clogs?
Continue 0.3 miles, then turn left.
You're fired. I love gadgets like GPS satellite navigation systems, but I hate the fact that they're so difficult to use. I think they were designed by sadists. The problem is that computers don't react to how I feel, whether I'm pleased or annoyed. They just ignore me.
Can I help you?
No, not really, thank you.
I'll come back a little later. I will help you then.
No, you won't.
I'll come back a little later.
Go away. My name is Peter Robinson, and I'm building emotionally intelligent computers. Ones that know how I feel. Ones that can read my mind. When I talk to people, I pick up emotions from things like their facial expression and their tone of voice, and I change tack accordingly. Computers are really good at understanding what we're typing or even what we're saying, but they need to understand not just what we're saying, but how we're saying it. My facial expression is one key way of understanding me. So I'm making a computer system that can sense my feelings in the same way. A camera tracks feature points on my face and calculates head gestures and facial expressions. These are then interpreted as combinations of 400 predefined mental states. So frowning while shaking my head might indicate disagreement, but just shaking a head alone might indicate confusion. I really think we should go straight on. Another system analyses my tone of voice, the tempo, the pitch, the energy, and interprets these using the same predefined mental states. That looks like a really bad idea to me. When I speak, the way that I say things is almost as important as what I say. Oh, stupid machine. That's it.
Yes, very good.
I also express my feelings through movement of my body. When I'm angry, my gestures are big and forceful. When I'm sad, they're small and gentle. My system tracks my body posture and gesture and interprets this using the same set of mental states. Combining these three measures, the computer can correctly read my mind over 70% of the time, and that's as well as most people can understand me. But that's not enough. I want the computer to respond. I want it to be emotionally expressive too.
Okay, now we're going to film a couple of your facial expressions. So if you...
Okay.
Can you do angry, please? Okay, okay. Baffled. Used. Okay, cheeky. There we
go. Now I can make an expressive face on the computer screen, but how do I bring it out into my world so that we can really communicate? I started with Virgil the chimp and found that people responded even to his expressions. But clearly we needed something that looked a bit more like a human. So we tried Elvis, but he just curled his lip. So this is Charles.
There we are.
I've just had him built. He has cameras in his eyes so that he can monitor my expression, and there are 24 motors controlling muscles in his face so that he can respond expressively as well.
He's very handsome.
I'm trying him out as a navigator in my driving simulator to see if he's a bit more friendly than my GPS.
Let's go home.
No problem, Peter.
Thank you.
In 100 metres, take a left turn.
It looks a bit crowded. Should we try straight on?
Good idea. Let's try that.
Thank you.
My pleasure.
The way that Charles and I can communicate shows us the future of how people are going to interact with machines.
Oh, Charles, I think this is the beginning of a beautiful friendship.
Also er endet hier mit der Freundschaft und ich möchte tatsächlich hervorheben, dass das nicht nur eine einzelne Studie ist, sondern es gibt tatsächlich sehr, sehr viel Entwicklung in diesem Bereich des Affective Computing gerade, die natürlich nicht immer so schön ist wie jetzt diese Charles-Gestalt, aber das ist auf jeden Fall nichts, was nur punktuell erforscht wird. Ganz abschließend möchte ich nochmal sehr, sehr deutlich machen, worum es mir hier geht, bevor wir in die Diskussion gehen und was ich hierbei untersuchen möchte. Ich untersuche also nicht primär, inwiefern Computer Affekte beantworten können oder ob Computer dann auch entsprechend Emotionen simulieren können oder nicht. Und ich interessiere mich auch nicht frontal dafür, ob humane Verhaltensweisen und Empfindungen berechnet werden können und sozusagen dann technisch überformt werden und so weiter und so fort. Und ich frage also eigentlich auch am wenigsten danach, was humane Kognitionen und Affekte, ob jetzt technisch moduliert oder nicht, im Kern sind oder sein können. Ich schaue mir hier sehr konkret etwas an, nämlich die medialen Grundlagen wissenschaftlicher Konzepte und Konstellationen. Und ich bin in diesem Zusammenhang auf diese besondere Dynamik gestoßen, die ich Ihnen hier vorführen möchte und die mir tatsächlich auch hochbedeutsam und nicht ohne Brisanz zu sein scheint, nämlich humanwissenschaftliches Wissen, was sich wirklich sozusagen im großen Stil in diese Medienentwicklung jetzt nochmal einschreibt und einreiht. Und was Sie hier sehen, wenn zum Beispiel Peter Robinson sagt, dass der Computer seine Stimmungslagen auskonzipiert, da gibt es dann diesen Zwischenschritt, dass sozusagen dieses Matching des Computers zwischen dem per Sensor ausgelesenen Zustand und dem, was der Computer dann versteht, also baffled oder angry, dass das auf predefined states zurückzuführen war, also vorab definierte Zustände. Und genau diese sozusagen Sets an Gesten, Emotionen, Tone of Voice, Modulationen, hier kommt, wie gesagt, kommt unser gesamtes humanwissenschaftliches Wissen des 20. Jahrhunderts nochmal in der Computerentwicklung zum Zuge. Und ich möchte also hier nicht so sehr hysterisieren oder auch zu großen Linien vorschnell ausholen, was aus Menschen und Maschinen wird, sondern eben diese Konstellation der Companion Technology als einen Moment auftun, wo ich medienanthropologisches Fragen dran exponieren kann. Und hiernach stellt es sich mir so dar, und das ist so auch meine Pointe, dass hier nichts mehr oder nichts weniger passiert, wenn wir das auseinanderschlagen, als dass wir hier im Grunde eine Begegnung verschiedener Medien haben. Wir haben sozusagen die ganze Bildtradition, die sich sehr schnell auch paaren musste mit dem Computer im 20. Jahrhundert. Und diese medialen Objekte, die treffen jetzt auf die neuen medialen Geburten dieser sogenannten Affective Computer. Und damit möchte ich vorerst auch enden, aber noch hinzufügen, dass in diesem Sinne medienanthropologisches Fragen sich dann durchaus auch eignet, zu Theorien digitaler Medien beizusteuern. Vielen Dank.